Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Nach dem letzten Spieltag, der Vorhang der Bundesliga-Saison 23/24 fällt und Werder Bremen schließt das letzte Spiel gegen Bochum mit 4:1 ab, landet auf Tabellenplatz 9, schlittert knapp an Europa vorbei. Und nun, was machen wir jetzt mit der Tatsache, dass uns zwei Tore in Städte wie Rasgrad oder Genk gebracht hätten? Müssen wir uns ärgern, dass nicht mehr drin war, oder sollten wir vielmehr die Einstelligkeit in der Tabelle feiern? Hängt vor allem von eurer Lebenseinstellung ab, würde ich sagen, aber auch von der sportlichen Einschätzung. Und die kommt von dem Mann der Deichstube, für den der Arbeitsalltag nach 2 Wochen Urlaub gestern wieder angefangen hat. Braun gebrannt, tiefenentspannt ist er zurück aus Griechenland. Mein Kollege Malte Bürger. Kalimera, mein Freund. Tikanis?
Ah, Polikalai, faris du me voli.
Ah, parakalo. Also, das war's jetzt auch, was Sie so an Griechisch können, oder? Kannst du noch mehr?
Ich könnte jetzt noch sicherlich so die 3, 4 anderen Dinge irgendwie, um irgendwas zu bestellen und da nicht zu verhungern. Aber mehr reicht's dann auch nicht. Aber ich finde die Sprache sehr, sehr angenehm und würde mich freuen, wenn ich sie noch mehr können würde. Ich hätte gerne geübt in der nächsten Saison, aber eine Reise nach Griechenland oder Zypern wird's wohl leider nicht geben.
Also, das heißt, du hast den Griechen auch noch nicht das fette Moin beigebracht, weil du davon ausgegangen bist, dass wir es eh nicht schaffen?
Hätte ich dann natürlich nochmal gemacht, aber ich denke, in Griechenland ist Moin doch allseits bekannt. Also Charisteas macht 2004 das Tor zum EM-Sieg, Otto Rehhagel war Trainer, also da musste das Wörtchen Moin irgendwann mal angekommen sein.
Rehakles, der gute Alte. Ja, eins ist klar, Malte, also für dich war das ja jetzt quasi von der Hängematte in den Hexenkessel des Fußballlebens. Ich meine, mehr geht nicht an so einem Tag wie gestern. Fanmarsch. Double-Jubiläum. 4 Traumtore im Weserstadion. Da will man auf keinen Fall zurück nach Zypern, oder? Hast du Lust, noch mal eine Woche dran zu hängen?
Ehrlich gesagt würde ich natürlich sofort wieder weg, weil die Sonne ist dann schon ganz schön. Da kann ich nicht klagen, aber klar. Also wenn du so wieder einsteigst nach dem Urlaub, was Besseres gibt's dann tatsächlich nicht. Also beeindruckende Bilder beim Fanmarsch, wie du schon gesagt hast. Das war mal wieder eine Nummer, die da gesetzt wurde. Und auch sonst, also ich habe selten im Stadion so mitgefiebert. Das ist halt das Schöne an so einem letzten Spieltag. Wenn du dann immer guckst, was passiert auf den anderen Plätzen und du siehst, oh mein Gott, es ist wirklich eigentlich nicht mehr weit zu diesem Platz 8. Vielleicht geht da noch was, aber dieses Spiel oder dieser gesamte Spieltag, der hat halt immer seine eigenen Geschichten und Werder war diesmal zum Glück auch mal wieder positiv mit drin. Es ging irgendwie nicht darum, nach unten was zu verhindern, sondern es ging darum, nach oben was zu erreichen. Und das ist, glaube ich, das Positivste, auch wenn es dann am Ende mit dem ganz großen Traum dann vielleicht nicht geklappt hat.
Ja, bei mir gestern auch angespannte Vorfreude. Ich habe angeflaggt. Ich habe zum Geburtstag nämlich tatsächlich eine Werder-Bremen-Hiss-Flagge bekommen. Das war mein sehnlichster Wunsch und der wurde mir erfüllt. Also, Flagge gestern hochgezogen, ja, klares Signal an Bochum, hier ist nichts zu holen und das hat ja wohl auch geklappt. Ich habe mich jetzt im Vorfeld dieses Podcasts sehr, sehr lang gefragt, wie wir das alles verwursten heute. Habe mich jetzt mal für das chronologische Vorgehen entschieden. Das heißt, du hast es gerade schon angesprochen, wir schauen mal auf den Corteo. Gestern 11.55 Uhr war der Startschuss in der Bremer Innenstadt. 5.500 Fans auf dem Weg zum Stadion. Besser kann man sich ja nicht einstimmen auf das letzte Spiel der Saison. Sag mal, warum wurde das eigentlich so entschieden? Weil es tatsächlich das letzte Spiel war oder weil dieses Jubiläum 20 Jahre Double auch so im Mittelpunkt stand?
Genau, das selbstverständlich auch. Also es gab ja auch im Stadion dann noch eine richtig schöne Choreo dazu. 2004, 20 Jahre später, also das waren ja deutliche Zeichen, die da gesetzt wurden. Natürlich hat man auch auf diese Saison zurückgeguckt und das waren wieder beeindruckende Bilder. Ich finde, das ist immer eine ganz, ganz tolle Nummer, wenn man sieht, wie familiär das dazu geht. Also da ist wirklich jung und alt dabei, alles friedlich, alles vertreten. Aus den Häusern im Viertel gucken die Leute von oben drauf, winken mit, feiern mit, singen mit. Also das sind wirklich immer spektakuläre Bilder und ich finde gerade zu so einem Anlass und zum Saisonende absolut angemessen. Und das hilft sicherlich auch der Mannschaft nochmal, wenn man solche Bilder dann wirklich nochmal eingespielt oder vorgezeigt bekommt, dass diese Stadt auch an diesem letzten Spieltag wieder komplett hinter der Mannschaft steht.
Ja, und dann ja noch am Abend zuvor das Treffen der Double-Sieger von 2004. Le Chef war auch mit dabei. Mm. Übrigens, der wurde gestern Abend hier megamäßig gefeiert. Ich habe noch ein paar Hörer getroffen vom Nachspieldeich. Liebe Grüße gehen raus an euch. Und die haben noch mal richtig einen angestimmt. Klingt super, ne? Jetzt die Frage, hast du denn eine Runde schnacken können mit den Jungs, Malte?
Ja, tatsächlich. Also wir hatten auch das Glück, wir haben kurz vor dem Spiel haben wir zwei Double-Helden greifen können und tatsächlich Le Chef war auch dabei. Das ist natürlich immer so ein ganz besonderer Moment, wenn der große Johan Miku dann da vorbeikommt. Er stand dann bei uns in der Mixed Zone, diesmal mit Dolmetscherin wieder dabei, damit auch kein Wort verloren geht. Und du merkst ihm einfach an, er genießt das, er liebt dieses Bad in der Menge. Er war ja dann auch auf dem Platz so, dass er dann halt selber nochmal darum gebeten hat, dass doch bitte das ganze Stadion nochmal den Beatles-Klassiker Hey Jude umgetextet auf seinen Namen nochmal singen möge, weil er findet das einfach sensationell. Das tut ihm natürlich auch gut. Er hat sich riesig gefreut, wieder hier zu sein, hat er uns erzählt und findet es jedes Mal phänomenal, dass die Leute ihn einfach nicht vergessen haben. Er lobt diese Mannschaft von damals. Das war ein ganz, ganz tolles, besonderes Jahr. Gleiches dann auch mit Paul Stalteri, mit dem haben wir auch gesprochen. Er erzählte das auch. Er war jetzt ja länger nicht mehr in Bremen, aber es ist immer wieder schön, zurückzukommen. Hat ein bisschen erzählt, dass er eine sehr, sehr gute Freundschaft mit Ailton hat. Die waren damals schon immer gemeinsam auf dem Zimmer, wenn Werder unterwegs war und die haben so einen Brauch, dass sie sich gegenseitig immer beleidigen und zwar, wer die schlimmste Beleidigung findet, natürlich alles immer im Scherz, aber das tut den beiden offensichtlich gut und die haben eine ganz tolle Verbindung und es war deutlich rauszuhören, dass die, das ging ja am Freitagabend schon los, die brauchen nicht viel Anlaufzeit, dann sehen die sich plötzlich wieder und das ist dann irgendwie wie Kindergeburtstag, du hast das Gefühl, du bist gerade erst aus der Kabine raus und plötzlich hast du deine Jungs wieder um dich und klar, sind auch natürlich auch alle gut gelaunt, weil es eben diesen historischen gemeinsamen Moment gab, den diese Mannschaft geschaffen hat und ja, alle Fans sind glücklich, wenn sie die Jungs sehen und umgekehrt ist es genauso, wenn sie dann mal wieder in der Stadt sind.
Was treibt denn so ein Miku heutzutage?
Der ist tatsächlich Experte bei L'Équipe, also schreibt nicht selber, sondern ist dort Beobachter, Kommentator und wird auch nicht, hat ihn extra nämlich gefragt, ob er jetzt auch zur EM dann nochmal in Deutschland sein wird, aber er sagte, nee, er wird in Paris sein und beobachtet dort das Geschehen. Und ansonsten läuft ja immer noch so ein bisschen was, also der lebt sicherlich ein angenehmes Leben, hatte ja früher dann diesen die Winzer-Geschichte mit sich laufen, war dann auch mal in den Verein involviert, da ist er dann aber auch schnell wieder ausgestiegen. Seine Meinung ist gefragt und so vertreibt er sich halt die Zeit. Also ich denke, es gibt Schlechteres.
Ja, also du hast ja jetzt die Tradition und diese enge Verbindung angesprochen, auch die starken Signale, ne, die aussenden, indem sie zurückkehren an die Weser. Nicht jeder allerdings findet Tradition ansprechend. Diese Nachricht hier von Sven hat uns erreicht. Tja, bei Werder feiern sie die Vergangenheit, in Leverkusen den Titel im Jetzt. Es ist symptomatisch für Werder, dieser zuweilen nervende Blick zurück. Werder scheint sich für meine Begriffe zu sehr durch seine Vergangenheit zu definieren, was allein schon mit dem Stück lebenslang grün-weiß gesagt wird. Wir sind deutscher Meister und haben den Pokal. Malte, da ist jemand für den klaren Blick nach vorn offensichtlich. Siehst du das auch als falsch an, dass bei Werder zu sehr an den goldenen Zeiten festgehalten wird?
Nee, als falsch auf keinen Fall. Ich finde auch, man sollte es nicht übermäßig oder also man sollte es nicht überstrapazieren, also dass man jetzt jedes Highlight irgendwie hervorkramt und sagt, Mensch, da müssen wir jetzt aber nochmal feiern. Es ist nun mal in diesem Jahr so, du hast einen sehr bedeutenden Geburtstag gehabt und du kannst einfach einen 20 Jahre Double-Feier, kannst du nicht unter den Tisch fallen lassen, das musst du irgendwie mitnehmen. Das finde ich schon sehr bedeutend, aber natürlich musst du nach vorne blicken. Es wissen halt in Bremen momentan alle, dass solche Zeiten so schnell nicht wiederkommen. Das ist halt dieser große Spagat, der dann eben ein bisschen wehtut. Aber natürlich soll es besser werden, aber dafür musst du auch auf die Vergangenheit blicken, denn Werder ist eben noch, und dann sind wir wieder tatsächlich jetzt bei meinem Urlaub, also als ich da unterwegs war, wie viele Leute, wenn ich gesagt habe, ich komme aus Bremen und habe mit Werder Bremen das beruflich zu tun, gesagt haben, Mensch, den Verein kenne ich doch und ich habe da früher Spiele gesehen und tatsächlich auf Zypern gab es ja auch einen Club, der damals in der Champions League gegen sie gespielt hat, also denen ist das alles noch bewusst, diese guten alten Zeiten und deswegen muss Werder natürlich auch von diesen guten alten Zeiten leben, um weiterhin ein großer Verein zu sein, aber ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Mannschaft oder sonstige Leute da ja zu sehr in der Vergangenheit leben, sondern die wollen ja alle gerne eine neue, erfolgreiche Zukunft kreieren. Das geht aber ja natürlich aus verschiedensten Gründen nicht ganz so einfach, wie man es sich wünscht. Das Finanzielle ist der eine Grund, aber dafür müsste man jetzt wirklich ganz tief in die Geschichte einsteigen. Und Fehler, die gemacht wurden, keine Frage, aber auch Dinge, die gut gelaufen sind, und Werder arbeitet eben daran, dass es mal wieder besser wird. Ob da jetzt irgendwann mal eine Leverkusen-Saison wieder herauskommt, also die ist ja allein schon historisch und phänomenal, was diese Mannschaft da gerade leistet, und ich glaube, da ist man froh, dass man eben nicht mehr auf die Vergangenheit gucken muss, denn da gab es seit dem UEFA-Cup-Sieg 88 nicht allzu viel, auf das man stolz sein konnte.
Aber Raum für Zukunft braucht es natürlich, wird es aber in der nächsten Saison sicherlich auch geben. Die Karten dafür sind gelegt, sprechen wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber. Jetzt müssen wir nämlich doch nochmal zurückgucken, nämlich auf den gestrigen Tag und auf das, was emotional richtig reinging, das waren die Abschiede. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist sowieso nicht mein Ding. Ich finde es ganz furchtbar. Ich weiß nicht, ob du noch die Messi-Werbung von damals kennst. Da verabschiedet sich so ein Liebespaar am Zug. Das hat bei mir ausgelöst wirklich, dass ich Tränen geweint habe, ja, bei einer TV-Werbung. Also so weit ist es bei mir, wenn es um Abschiede geht.
Also hast du gestern auch nicht Taschentücher benutzt, oder?
Ich fand's wirklich, also man muss ja dazu sagen, also ich würde gerne zwei rauspicken jetzt bei dieser Abschiedszeremonie. Das ist einmal Pavlas und Grosso. Das sind ja zwei unfassbar tolle Typen, die natürlich extrem beliebt auch sind bei der Mannschaft, die eine lange Vergangenheit hier bei Werder haben, und deshalb ging das auch ja für die Fans so unter die Haut. Man hat das ja wirklich gemerkt, auch die Fangesänge, ja, wie sehr das Stadion mitgegangen ist. Und ich meine, selbst Mitch Weiser hat geweint, ne?
Also ja, hat er im Gespräch mit uns zugegeben und hat gesagt, er wüsste gar nicht, ob man das jetzt so gesehen hat. Er hat gesagt, er hat einerseits geheult, weil es das mit dem Europa-Einzug eben nicht geklappt hat, aber eben auch das Grosso, sagte er ganz speziell, dass der jetzt bald weg ist. Das ist halt ein Kumpel von ihm geworden in den vergangenen 3 Jahren. Mit dem hat er so viel Spaß gehabt. Das tat ihm richtig weh. Und auch bei Grosso hat man es ja dann nach dem Spiel gesehen, als seine beiden Töchter auf den Platz kamen, dass da plötzlich alle Dämme brachen und der anscheinend so richtig realisiert hat, dass es das jetzt wirklich war. Also die Mannschaft hat ja dann am Samstagabend noch ordentlich diese Abschiede gefeiert. Ich glaube, dass es wirklich ein würdiger Rahmen für beide war, wobei natürlich in erster Linie für Grosso nach der Einwechslung, er darf dann nochmal spielen, das ist ja Jiří Pavlenka nicht vergönnt gewesen.
Ja.
Der hätte gerne sicherlich noch ein paar Minuten gekriegt. Umso bemerkenswerter fand ich es, wie die Fans dann vor dem Spiel, als er den Blumenstrauß in Bilderrahmen bekommen hat, dann direkt seinen Namen angestimmt haben. In der Ostkurve hat man gesehen, da gab es auch noch ein Banner, das in die Höhe gehalten wurde. Also man hat zum Glück nicht vergessen, dass da jemand 7 Jahre lang wirklich sehr, sehr viel und auch überwiegend gute Arbeit geleistet hat. Das ist sicherlich für ihn, ist das ein ganz, ganz bitterer und unglücklicher Abschied, haben wir schon oft genug drüber gesprochen.
Ja.
Es war in erster Linie eine Verletzung, gar nicht so unbedingt sein sportliches Verhalten, was dazu geführt hat, dass er plötzlich die Nummer 2 ist. EM-Tragik etc. pp.
Mhm.
Also es hätte sicherlich einen schöneren Abschied für ihn verdient gehabt. Es gab ja noch weitere Abschiede. Frank Baumann gestern offiziell verabschiedet worden. Das muss man sich auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind fast 25 Jahre, die er wirklich in Amt und Würden bei Werder war. Erst als Spieler, dann als Funktionär. Da war sicherlich nicht alles richtig, was er gemacht hat. Aber man kann ihm auch nicht verhehlen, dass er eine ganz, ganz prägende Figur in dieser langen Werder-Historie, da sind wir wieder dabei, ist. Und das war schon spektakulär. Und auch Nick Woltemade gestern noch einen verdienten Abschied bekommen. Bei ihm hatte ich das Gefühl, als er noch seine kleine Ehrenrunde, Abschiedsrunde gedreht hat, da kullert auch das ein oder andere Tränchen, beziehungsweise er musste tief durchatmen, dass ihm das in seiner Heimat, in seiner Geburtsstadt jetzt nicht mehr allzu häufig passiert. Er kommt nun halt demnächst wahrscheinlich mit dem VfB Stuttgart dann vorbei. Also das ist schon, ja, Abschied tut weh, aber da bin ich dann auch bei Ole Werner, der sagt, ja, das gehört eben irgendwie dazu. Du denkst da 34 Spieltage nicht dran, dann trifft es dich nach dem Spiel mit voller Wucht, wenn es dann wirklich real wird. Aber das ist eben Fußball. Es werden demnächst neue kommen. Andere werden diese Lücken, die entstanden sind, emotional, charakterlich und eben auch sportlich schließen. Und dann muss diese Mannschaft hinbekommen, neue Hierarchien, neue Strukturen zu entwickeln, damit alles wieder funktioniert. Also da müssen wir mit leben, dass wir immer wieder irgendwelche Helden verabschieden, wenn sie denn Helden sind. Aber wie gesagt, es kommt dann auch ein Leschef ja mal zurück und dann freut man sich umso mehr, wenn er wieder da ist.
Und das Gute ist ja, du bleibst uns erhalten und das ganze Team der Deichstube. Also von daher, einige Konstanten gibt es dann eben doch in diesem Business, ja. Nach all diesen People-Themen kommen wir mal zum Sportlichen und dem, was wir da gestern auf dem Platz gesehen haben. 4:1 gegen Bochum, sehr passabel. Die 2 fehlenden Tore nach Europa besprechen wir gleich mal. Das lasse ich jetzt hier erstmal bewusst raus, ja, in dieser Wertung. Insgesamt, was hast du gestern für eine Mannschaftsleistung Leistung gesehen.
Ja, das war ja ein hochverdienter Sieg. Also du hast völlig gute, starke Bremer von Beginn an gesehen, top ins Spiel gekommen, den frühen Treffer von Marco Friedl. Es lief wirklich optimal und dann ist eben der einzige Vorwurf, den du in der Mannschaft machen musst, dass sie in der ersten Hälfte nicht schon dafür klare Verhältnisse gesorgt hat, weil Chancen gab es ja genug. Hinten raus dann auch in der Höhe absolut verdient gewonnen. Du hättest ja noch höher nicht nur gewinnen können, das ist eben die Tragik an dieser ganzen Sache, sondern auch eigentlich müssen. Also die Bochumer dafür, dass es für die um einiges ging, waren erschreckend hinterher in der Mixed. Die Köpfe hingen komplett durch bei allen Beteiligten, also auch Funktionäre, Medienabteilung, alle Leute, die da so mit dem VfL zu tun hatten, da waren die Köpfe richtig tief, weil da natürlich jetzt die Angst wieder umgeht, dass mit Fortuna Düsseldorf jetzt jemand in der Relegation wartet, der gerade ja wirklich an Konstanz total überzeugend agiert und die Bochumer wirklich jetzt richtig was zu verlieren haben. Das hätten alle natürlich am liebsten vermieden, aber du hast sportlich halt überhaupt keine Argumente dafür gesehen. Das hat Werder sehr geschickt gemacht. Ich finde vor allem im Mittelfeld haben sie es sehr geschickt hinbekommen, Kevin Stöger aus dem Spiel zu nehmen und so dann eben auch selber immer wieder aktiv zu werden. Wie gesagt, völlig, völlig guter, starker Auftritt, der natürlich auch dann dazu führt, dass du sagen kannst, du hast das irgendwie nicht heute verloren, auch wenn zwei Tore mehr möglich gewesen wären, sondern irgendwo anders. Also nach einem 4-1, da verbietet sich es einfach irgendwie zu sagen, das fand ich gut genug.
Ja, hören wir doch mal, wie unser Taktikfuchs Tobias Escher das einordnet. Der nimmt uns nämlich die Partie wie immer feinsäuberlich auseinander.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Werder Bremen gelingt im finalen Saisonspiel ein klarer 4-1-Erfolg über den VfL Bochum. Das verdankt Werder vor allen Dingen einer taktischen Übermacht auf dem Flügel. Der VfL Bochum hat von der ersten Minute an versucht, früh anzulaufen. Sie haben asymmetrisch gepresst. Das bedeutet, ein Außenspieler ist stärker ins Pressing gegangen als der andere, und zwar rechts außen Bruschinski, der immer wieder angelaufen ist. Dahinter haben sie dann versucht, mit so einer Mischung aus Dreier- und Viererkette das abzusichern. Aber das haben die Bochumer nicht besonders gut gemacht. Und Werder hat es immer wieder geschafft, über diesen linken Flügel anzuschieben. Duxch ist häufig nach links ausgewichen. Schmid ist auch nach links rübergegangen. Und dann ist Weiser rechts nach vorne gerückt. Das sah sehr, sehr gut aus. Und zusammen mit den Balleroberungen hatte man in der ersten Halbzeit sehr, sehr viele Chancen. Zu Toren kam Werder dann aber erst in der Schlussviertelstunde, als die Partie völlig eskaliert ist. Da gab es dann taktisch kein Mittelfeld mehr praktisch, weil beide Teams wirklich auf Tore gespielt haben und beide Teams unbedingt noch Tore schießen wollten. 20 Torschüsse in den letzten 10 Minuten sprechen eine deutliche Sprache. Aber für Werder ist es am Ende ja gut ausgegangen, auch wenn für den Europapokal noch ein paar Tore gefehlt haben. Aber grundsätzlich ein starker Saisonabschluss gegen den VfL Bochum.
Malte, du hast es gerade schon gesagt, bei einem 4-1 kann man sich ja erstmal nicht beschweren. Allerdings, ich finde, da wäre mehr drin gewesen, denn da waren einige Torschüsse, insbesondere von Duxch dabei, die hätten auch den Weg ins Netz finden können. Ich könnte auch sagen, er hat hundertprozentige Dinger liegen lassen. Willi aus Stur hat uns Folgendes während des Spiels aus der Ostkurve gesendet. Halbzeit im Stadion. Lieber Ole Werner, wann endlich erlöst du Duxch und damit uns von ihm? Hier in der Kurve sind wir uns seit Monaten einig, er gehört längst nicht mehr in die Startelf. Und Bernd aus Rheinhessen hat sich in der 70. verbal warm gemacht.
Duxch, der verbraucht Chancen ohne Ende. Wir müssten schon 2-3 Tore mehr haben. Also das zum Haare raufen. Und Ole Werner wechselt nicht aus. Das kann es ja wohl nicht sein.
Huiuiui, viele Emotionen hier im Raum. Ist das jetzt zu streng, Malte? Oder sind diese Forderungen nachvollziehbar, deiner Meinung nach?
Ich würde es ein bisschen geteilt sehen. Auch auf die Gefahren, dass ich mich ein bisschen unbeliebt mache. Also natürlich hat er hundertprozentige Chance vergeben. Und der muss da gestern ein Tor machen. Ich fand, Marvin Duxch hat eine richtig gute, starke erste Halbzeit gespielt. War enorm viel unterwegs. Bereitet in der zweiten dann ja auch noch den Treffer von Anthony Jung vor. Mhm. Also da gab es viele gute Szenen. Ich gehe aber in der zweiten Hälfte mit, da ist er mir dann zu sehr abgetaucht und das war einfach zu wenig. Das hätte richtig gut sein Tag werden können in der ersten Hälfte. Wie gesagt, ich fand ihn da richtig gut. Hinten raus wurde es dann zu dünn. Ich war auch überrascht, dass dann Romano Schmid beispielsweise ausgewechselt wurde. Der war da ja auch selber überhaupt nicht begeistert von. Mhm. Hatte gerade den vierten Treffer erzielt, war gallig darauf, jetzt noch 2 weitere Tore irgendwie in der Schlussphase hinzubekommen, damit es vielleicht doch noch was wird mit Rang 8. Und dann musste er runter. Haben wir Ole Werner natürlich gefragt hinterher. Sagte, ja, klar, also dass der sauer ist, logisch. Und er hat gedacht, er macht noch 2. Sie wollten nochmal neue Impulse setzen. Und Isaac Hansen-Aröhn, der dafür hereingekommen ist, hat dann ja auch noch mal einen guten Pass auf Weiser gespielt. Nichtsdestotrotz, also den hätte ich zum Beispiel nicht runtergenommen. Ich hätte auch anders reagiert. Man kann jetzt wieder dagegen halten, dass ein David Kownacki, der gestern ja auch noch dann, als er reinkam, eine dicke, fette Chance hat, die auch nicht genutzt hat. Also das ist eben das vielleicht, was man eben ja ankreiden kann. Aber das ist was es die ganze Saison schon immer gab, dass Werder teils gute Chancen hatte, wenn sie denn ins letzte Drittel gekommen sind. Das Thema gab es ja auch. Aber wenn sie da reingekommen sind, dass sie viele gute Chancen einfach haben liegen lassen. Und so sind es dann am Ende 2 Tore, vielleicht ein Punkt, wenn man es so rechnen will, der dann auch irgendwie einfach mal irgendwo anders hätte mitgenommen werden können. Natürlich die Darmstadt-Spiele, wenn du da einfach nur mit einem Punkt rausgehst gegen das krasse Schlusslicht, dann kann nicht alles optimal gelaufen sein. Also es wäre sicherlich deutlich mehr möglich gewesen und das ist halt das, was so ein bisschen nachhängt. Aber unter dem Strich, ey, Tabellenneunter, das hätten, glaube ich, vor der Saison, als Niklas Füllkrug gegangen ist, nicht allzu viele gedacht. Die Mannschaft war noch nicht wirklich intakt. Das hat Ole Werner gestern auch, als wir ihn darauf angesprochen haben, nochmal explizit hervorgehoben, dass er diese Mannschaft lobt für diese Entwicklung, die sie genommen hat. Weil am Anfang im Sommer war da jetzt nicht richtig eine Mannschaft so zu erkennen, hat er sinngemäß gesagt, eben weil die sich noch komplett finden musste, weil die so gar nicht genau wusste, wohin geht unsere Reise. Und das hat halt peu à peu geklappt. Und das war gleichzeitig auch ein Appell an die Zukunft, dass er hofft, dass jetzt wieder der neue Kader möglichst früh zusammensteht, damit diese Mannschaft genügend Zeit hat, die Strukturen zu entwickeln, damit sie diesmal ab Anfang der Saison funktioniert, weil das hat man ja eben deutlich in dieser Saison gesehen. Am Anfang hatte die Mannschaft ihre Probleme, deswegen sind Spiele damals wie gegen Darmstadt oder auch gegen Heidenheim verloren gegangen, weil ja einfach noch nicht alles ineinander gegriffen hat, weil neue Spieler noch nicht so gut eingebaut wurden. Und das muss Werder dieses Jahr definitiv besser machen, weil dann nimmst du auch Punkte am Anfang der Saison mit, die dir dann hinten raus vielleicht nicht fehlen.
Und sollte Ole Werner dann auch flexibler sein, weil das wird ihm ja hier vorgeworfen, also Duxch habe nicht in der Startelf stehen dürfen. Ich weiß, du setzt da immer ein Ausrufezeichen und sagst, der gehört rein, oder?
Ja, es gibt halt bislang keinen, der es besser macht im Moment. Also das ist einfach so. Ich verstehe da immer jeden, dem das nicht gefällt und dem auch seine Spielweise nicht gefällt. Und auch gestern gab es wieder Momente, wo ich auch sage, warum geht er da nicht richtig in den Zweikampf? Aber er strahlt halt immer mal wieder Gefahr aus und er bereitet dann ja auch Tore vor. Wenn du halt gerade keine besseren Alternativen hast, dann musst du ihn halt spielen lassen. Das ist sicherlich auch ein Punkt, an dem du jetzt ansetzen musst, dass vielleicht deine Offensive variabler wird und dann wird sich auch ein Marvin Duxch mal wieder auf der Bank wiederfinden. Aber nichtsdestotrotz ist er immer noch in der aktuellen Formation, in dem aktuellen Kader, der zur Verfügung steht, ist er halt ein Fixpunkt, weil er eben für Gefahr sorgt. Also anderen Spielern fällt das eben nicht so leicht. Also da ist dann immer sehr einfach zu sagen, da muss mehr kommen, ohne dass man jetzt sagt, dass er alles richtig macht. Also davon bin ich auch weit entfernt.
Naja, vielleicht müssen wir die Diskussion auch nicht mehr führen, weil an seinem Namen ist ja noch ein großes Fragezeichen dran und seinem Verbleib bei Werder. Schauen wir, was der Sommer da bringt. Eins ist seit Abpfiff gestern klar, Europa muss erstmal ohne Werder auskommen. Ne? Haben wir schon besprochen, Platz 9 reicht bekanntermaßen nicht. Was das mögliche Erreichen der Conference League angeht, da gingen und gehen die Meinungen ja auseinander. Da wurde auch viel diskutiert im Vorfeld. Die Frage ist ja so, generell musste man sich jetzt gestern in den Schlaf weinen, weil Werder da eine dicke Chance verpasst hat? Oder können wir vielleicht sogar gut damit leben, weil die Liga eben doch nicht so erstrebenswert ist. Eure Meinungen gehen da ebenfalls sehr auseinander. Und Matthias aus Ostfriesland, der schreibt, ich bin nicht enttäuscht, dass sie die Almosenliga nicht erreicht haben. Die Europa-Liga sollte es schon sein. Jörg aus Viersen verfolgt folgende Taktik. Jetzt bin ich volle Pulle im Pokalfinale für Lautern, dann tut es nicht mehr weh. Weil das hieße ja, ne, im Umkehrschluss, der Platz 8 reicht dann auch nicht mehr. Und das habt ihr uns auch noch geschickt.
Wir hätten einfach mehr Tore schießen müssen. Also das Spiel hat es hergegeben und dass am Ende einer ganzen Saison 2 Tore zur Conference League fehlen, das ist so bitter. Es war alles angerichtet. Ich habe auch wirklich ein mega geiles Gefühl gehabt, muss ich gestehen. Und jetzt das so zu sehen, ich bin unfassbar traurig, bin ich. Weil Europa, das wäre schon was Schönes gewesen. Und wie Knipser sagte vor ein paar Tagen noch, warum soll man Europa nicht machen, weil man meint, Werder wäre noch nicht reif genug. Wer ist denn reif genug? Ist Heidenheim reif genug? Im Leben nicht. Also dann sind wir reifer.
Ja, Malte, da ist die Enttäuschung deutlich rauszuhören. Und es ist auch nachvollziehbar, wenn das so ein knappes Höschen ist. Wie gut hätte Europa denn Werder getan und umgekehrt, deiner Meinung nach?
Ich glaube schon sehr gut. Also ich bin auch der Meinung, wenn man die Chance hat, es mitzunehmen, ja, warum denn dann nicht? Also dieses Abenteuer musste eingehen. Da bin ich auch Fußballromantiker. Ich hätte einfach wieder Bock gehabt. Da ist mir dann auch egal, wie der Gegner heißt und wo man jetzt halt hinfliegen muss. Völlig Wumpe. Ich glaube, Werder ist nicht in der Position zu sagen, dass das eine Almosenliga ist. Das ist schon sportlich durchaus attraktiv. Sicher, Doppelbelastung, kannst du alles drüber streiten, ob das dann sein muss. Aber ich finde trotzdem, also wenn du die Gelegenheit dazu hast und dieses Ding mitzunehmen, weil das auch in der Mannschaft nochmal was macht, weil die sich dann plötzlich als Europapokal-Teilnehmer wieder verstehen, noch mehr richtig Lust haben, weil du auch neue Spieler bekommen kannst, die auch, wenn es dann eben vielleicht nicht die höchste Klasse wie die Champions League oder eben nicht mal die Europa League ist, Lust haben auf so ein Abenteuer. Also auf jeden Fall machen. Und ich glaube, dass auch Werder das gut getan hätte, nochmal eben wieder auf der europäischen Landkarte einen Akzent zu setzen. Also so ganz unattraktiv ist es ja hinten raus auch nicht. Da sieht man ja, was da jetzt so für Mannschaften unterwegs sind. Also nee, also da wäre ich sofort dabei gewesen, wenn das gestern geklappt hätte. Ich hätte mich richtig gefreut. Auch aus beruflichen Gründen, weil es für die Spesen sicherlich angenehm gewesen wäre, auf Firmenkosten die ein oder andere Tour zu machen.
Und zum Thema Reife nochmal, man wächst mit seinen Aufgaben, oder?
Ja, total. Also ich glaube auch, das kann ja nur helfen. Und das ist ja jetzt nicht so eine Union-Berlin-Nummer, wo du da plötzlich Spieler einkaufst, weil du Champions League spielst, die vielleicht gar nicht ins Gesamtgefüge passen und dann schmierst du so richtig elendig ab. Also das hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Du hättest den Kader halt, oder musst ihn ohnehin ja ein bisschen breiter gestalten, dass er für solche Aufgaben ja ausgestattet und gewachsen ist. Und das hätte Werder schon locker hinbekommen. Und ich glaube auch, dass viele Fans da Bock drauf gehabt hätten, so ein Ding einfach nochmal mitzunehmen. Deswegen kann ich die Trauer total verstehen. Unterm Strich darfst du halt trotzdem mit der Saison zufrieden sein.
Ja, genau. Und deswegen geht die Reise auch gut weiter. Ihr habt uns auf jeden Fall starke Argumente auch geschickt, warum Werder im Moment gut aufgestellt ist. Deswegen lassen wir das Teil der Europa-Tränen mal hinter uns, schauen nach vorn auf die Zeit, die jetzt kommt. Jörg aus Viersen, dem ich übrigens gute Besserung wünsche, der ist nämlich krank, der sieht es so. Wir haben für unseren Anspruch eine wirklich ziemlich gute Runde gespielt, stehen in der ersten Hälfte der Tabelle, kassieren ein paar Millionen mehr TV-Gelder und können sagen, wir haben uns weiterentwickelt. Nun liegt es an den Verantwortlichen, ein intaktes und konkurrenzfähiges Team für die kommende Saison zu basteln. Ja, wie sieht denn jetzt eigentlich in Sachen Kaderplanung der zeitliche Fahrplan aus? Jetzt ist ja wahrscheinlich erstmal Urlaub und Durchschnaufen angesagt. Wie geht's dann weiter?
Ja, ich glaube, Urlaub und Durchschnaufen gilt in erster Linie erstmal für die Spieler und den Trainer. Nach dieser jetzigen Woche, die ja noch kommt, mit zwei Freundschaftsspielen in Garrel und beim Blumenthaler SV, da sucht man noch ein wenig die Region sozusagen und ist nahbar. Und danach steht dann der Urlaub an für alle, die nicht zur EM wollen. Ich glaube, dass Clemens Fritz und Co. jetzt richtig was zu tun haben, weil jetzt ist halt die Phase. Die Gespräche hast du schon länger ein bisschen geführt und auf den Weg gebracht und jetzt beschäftigst du dich intensiv damit. Werder hat wirklich das große Plus, und das hat auch Mitch Weiser gestern selber noch gesagt, dass sein Vertrag jetzt schon verlängert wurde. Ihm ging es auch darum, dass der Verein möglichst früh Klarheit hat. Das ist ein sehr, ja, wie ich finde, sehr ehrbares Signal. Denn so weiß in der Mannschaft jeder und auch drumherum, dieser Mitchell Weiser bleibt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das den ein oder anderen vielleicht auch dazu bewegt, gerade auch mit diesem Saisonendspurt, den die Mannschaft jetzt hingelegt hat, mit dieser Entwicklung, zu sagen, hey, okay, wenn jetzt nicht das absolute Knallerangebot kommt, dann bleibe ich hier, dann habe ich richtig Bock, das hier weiterzuentwickeln. Und du hast mit einem Mitchell Weiser jetzt schon mal das Signal, dass du nicht wieder komplett bei Null anfangen musst. Also, dass du für eine ganz zentrale Position im Spiel jetzt nicht wieder irgendjemanden finden musst und dann funktioniert das vielleicht nicht von Anfang an und dann muss der erste Ersatz sich irgendwie einleben und so weiter. Das fällt da alles weg. Und das ist eine ganz, ganz spannende Nummer. Und natürlich aber eben, wie gesagt, auch ein Zeichen an den Vorstand, an die Geschäftsführung, dass das jetzt möglichst schnell mit den Transfers bitte klappt. Ole Werner hat das gestern, glaube ich, also teilweise ungefragt 3 bis 4 Mal in seine Antworten eingestreut, als er mit uns gesprochen hat, dass er sich das sehnlichst wünscht, dass es wirklich, wirklich schneller geht mit der Kaderzusammenstellung als im vergangenen Jahr. Klar, das wünscht man sich jedes Mal. Und es kann ja immer noch passieren, dass hinten raus das Knallerangebot für irgendeinen Spieler kommt. Dann musst du ihn vielleicht ziehen lassen. Aber umgekehrt versuchst du natürlich bis zum Trainingslager, vielleicht schon in Österreich Mitte Juli, da irgendwie zumindest das Grundgerüst so hinzustellen, dass da nicht mehr allzu viele Fragezeichen offen sind, sondern du ein Gerüst hast, mit dem du arbeiten kannst, mit dem du dann erstmal in die Saison gehst, um dann da drumherum den Rest zu strukturieren. Also das ist, glaube ich, dieser ganz elementare Punkt, der bei Werder erledigt werden muss.
Was natürlich erschwerend hinzukommt, ist, dass wir jetzt noch eine EM haben, die das Ganze ja sicherlich auch ein bisschen ausbremst, oder?
Ja, das kann natürlich durchaus sein, wobei du natürlich auch sagen musst, Spieler, die da im obersten Regal Real dann unterwegs sind, die sind wahrscheinlich eh nichts für Werder. Da gibt's halt weiterhin finanzielle Dinge, die dann eine Rolle spielen. Da musst du dann genau schauen. Also vielleicht hast du das im Vorfeld dann halt irgendwie eingetütet, jemand, der vielleicht bei einem vermeintlichen Außenseiterland unterwegs ist und auf dem Platz steht. Was natürlich auch mit der Abgabeseite zu tun hat, da gebe ich dir völlig recht. Also nehmen wir mal an, Romano Schmid, wovon ich aber felsenfest ausgehe, ist am Dienstag im österreichischen Kader dabei und spielt da eine phänomenale EM. Würde ich es nicht ausschließen, trotz Vertragsverlängerung kürzlich, dass da vielleicht dann doch nochmal irgendwann ein Angebot reinkommt, weil er einfach auch für andere Vereine ein mega interessanter Spieler ist. Gleiches gilt für einen Marco Friedl. Sollte der da den Sprung tatsächlich noch schaffen und die jüngsten Leistungen sprechen ja durchaus dafür, ihn in den Kader zumindest mitzunehmen. Ob er dann letztendlich für Österreich spielen würde, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Mhm. Aber wenn der so weitermacht, kann auch da natürlich nochmal ein anderer Verein kommen und sagen, ey, das gefällt mir jetzt aber gerade richtig gut, was der als Kapitän macht. Und das kann man ja deutlich sagen, dass dieses Kapitänsjahr von Marco Friedl war ein ganz starkes im Vergleich, wenn wir nochmal zurückdenken an die Vorsaison. Also da ist ja jetzt jemand auf dem Platz, der nicht immer 100% fehlerfrei spielt, aber der ja voller Ehrgeiz, starke Aktion, Wahnsinn, da hinten aufräumen, eine echte Führungsfigur ist, der würde Werder brutal fehlen. Auch da ist ein Mitschweißer, glaube ich, ganz gut. Marco Friedl hat ja nie einen Hehl draus gemacht, dass die beiden richtig dicke Buddies sind und er ihn die ganze Zeit bequatscht hat, dass er doch bitte bleiben soll. Hat jetzt auch gesagt, freue mich riesig, dass Mitch da ist. Ich will unbedingt mit ihm noch weiterspielen. Sagt aber eben auch, im Fußball weißt du nie 100%. Es kann eben sein, dass irgendwann mal was Unmoralisches kommt und dann würde auch er ins Überlegen kommen. Aber grundsätzlich hat er nicht die Absicht, den Verein zu verlassen. Und da ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig zu klären, auf wen kannst du wirklich setzen? Und ich denke eben, dass sich gerade im letzten halben Jahr doch ein sehr starkes Gerüst in der Mannschaft herausgebildet hat von Stammkräften, die halt bleiben werden. Du musst im Prinzip aus der Startelf zuletzt musst du nur einen Nick Woltemade ersetzen und ansonsten kommen ja noch die ein oder andere Personalie dazu. Dann ist ein Justin Ginmar hoffentlich wieder fit, der dann vielleicht auch natürlich bei dem einen oder anderen Club vielleicht auch Interesse wecken könnte. Also es wird ganz spannend, aber Werder sollte seine Hausaufgaben da machen und ich glaube, hat auch aus den Abgängen von Dingchi und Woltemade hoffentlich gelernt, dass es da viel auch am Zwischenmenschlichen liegt, was man den schmackhaft machen muss.
So, an alle Vereine da draußen, Schmid und Friedl gebe ich nicht ab. Das könnt ihr alle vergessen.
Nicht, also, dass du weinen musst.
Schön, ja. Ja, nee, ich finde auch wirklich, also das, was du sagst, ne, die haben sich da jetzt so etabliert, die sind so auf dem Weg nach vorne oder sind schon weit vorne und die geben dem Spielgerüst ja so eine Konstanz und ich finde, das sollten wir nicht wieder verlieren. Ich habe das Gefühl, da wackelt dann schon wieder viel zu viel. Aber ich bin ja nicht die Expertin. Ich wollte es nur noch mal mit einem fetten Ausrufezeichen sagen, ne, damit das klar ist. Also ihr müsst erstmal an mir vorbei.
Ja, du wohnst ja auch nicht so weit weg vom Osterberg.
Vereine dieser Welt. Genau.
Bisschen lauter, dann hören sie dich alle im Turm.
So, David aus Köln ist offensichtlich auch Fanboy. Der hat nämlich Folgendes noch auf den Weg gebracht. Insgesamt haben wir eine tolle Saison hinter uns. Mehr Punkte, 3 Plätze besser als im Vorjahr und damit mehr Geld für die neue Saison. Das alles vor dem Hintergrund, dass Lücke ohne Ersatz abgegeben wurde und unser Königstransfer leider soweit nicht funktioniert hat. Finanzielles Defizit abgebaut, Lizenz für die neue Saison ohne Auflagen, ein neues Investorenmodell geschaffen und umgesetzt, junge Spieler herangeführt und mit Duxi temporär einen neuen deutschen Nationalspieler gestellt. Dabei darf man auch Schmid und Friedl nicht vergessen. Bayern in München 0-0 geschlagen, Real Madrid und Arsenal haben das nicht geschafft. Und Mitch Weiser hat verlängert, da war sehr viel Gutes dabei. Gladbach, Wolfsburg, Mainz und Union hätten gern eine solche Saison gespielt. Klingt fast so, als hätte Frank Baumann das geschrieben.
Ja, wow, also wenn man das nochmal alles so auflistet, dann klingt es ja nach der fast perfekten Saison. Aber stimmt schon, also es waren halt dann doch irgendwie viele positive Dinge dabei. Aber es waren eben auch Sachen dabei, an denen du noch weiterhin arbeiten musst.
Ja, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Also erstmal finde ich das generell sehr gut, David, dass du so positiv durchs Leben gehst. Allerdings, jetzt die Frage an dich, Malte. Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen zu unkritisch? Denn Werder hat sich ja auch in vielen Spielen schwer getan. Du hast es eben angesprochen, so ein Spiel gegen Darmstadt beispielsweise. Und wir sprechen darüber, dass Ole Werner teilweise auch mit einem sehr, sehr dünnen Kader arbeiten musste. Also nicht alles Gold, was glänzt, ne?
Ja, genau. Also dieses Kaderproblem, das ist für mich auch ein ganz elementares. Du hast genau gesehen, dass Werder sportliche Probleme in der Rückrunde hatte und dieses brutale Tief im Frühjahr, als enorm viele Spieler gefehlt haben. Da kommt natürlich viel Pech dazu, dass sowas jetzt ausgerechnet dann die Mannschaft trifft. Aber sie konnte das eben auch nicht wieder auffangen. Als die Spieler dann wieder alle zurück waren, die Trainingsqualität gestiegen ist, ist plötzlich auch die Mannschaft wieder in die Spur gekommen. Neben all diesen taktischen Veränderungen, die es drumherum auch noch gab. unter dem Strich musst du einfach anerkennen, dass dieses zweite Bundesliga-Jahr, wie es ja immer so schön heißt, schwieriger war als das erste, dass die Mannschaft da aber sehr gut rausgekommen ist am Ende. Also wir haben uns alle zwischendurch geärgert, dass das zu wenig ist. Wir haben Ole Werner teilweise kritisiert, dass das zu wenig ist. Ja, am Ende hat der Mann es wieder geschafft, das Saisonziel zu erfüllen, im Prinzip sogar überzuerfüllen, weil du am Ende der Saison nicht mehr daran, ja, beteiligt warst, wer Klassenerhalt und wer es nicht schafft, beziehungsweise du warst halt der Gegner von Bochum, aber du warst nicht selber involviert. Dafür sind wir dann eben halt doch irgendwie Standort Werder Bremen und vor ein paar Jahren war das noch zweite Liga und wir haben ganz andere Probleme gehabt. Jetzt ist es halt, wie ich finde, muss jetzt ein besserer nächster Schritt gegangen werden als schon mal vor einigen Jahren, wo es diese Situation gab, wo man auch schon mal unter Florian Kohfeldt ganz knapp an Europa vorbeigerauscht ist und dann aber plötzlich die Kurve nicht mehr bekommen hat, nachdem man danach größere Ziele gesteckt hat. Und das muss jetzt eben besser werden. Mitch Weiser hat gestern gesagt, auch aufgrund seiner Verlängerung, er hat total Bock auf diese Challenge Werder Bremen. Er will unbedingt, das muss der nächste Schritt sein, ins internationale Geschäft und langfristig sieht er Werder wieder in der Champions League. Das sind natürlich ganz große Ziele, die er sich steckt. Mhm. Aber das sind eben auch Worte, an denen du dich messen lassen musst. Aber so tickt der Junge, so ticken sicherlich auch einige andere. Nur da muss der SV Werder es natürlich hinbekommen, dann eben auch das passende Spielermaterial da zur Verfügung zu stellen, dass du da auch wirklich realistisch von denken kannst. Weil ansonsten wird es eben wieder eine Saison, die zwischen Platz 7 und 15 stattfindet. Und dann wissen wir alle, nach solchen Worten wird dann, wenn du plötzlich nur mal 14. oder 15. bist, natürlich ganz schnell wieder die Keule rausgeholt. Ja, was reden die denn von so großen Träumen und zeigen es nicht auf dem Platz? Aber es ist klar, wenn der Kader gut bestückt ist und du eben auch Ausfälle kompensieren kannst, dann kannst du natürlich auch deinen eigenen Spielstil besser verwirklichen als anders.
Ja, und ich werde ja auch nicht müde zu betonen, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man sich hohe Ziele steckt. Auch wenn dann jemand sagt, Ziel nicht erreicht. Aber das ist halt dieses Priming, das brauchst du im Kopf, damit du dann auch angreifen kannst. Champions League ist natürlich ein Wort, Mitch Weiser, ne? Schauen wir mal. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Da sind wir wieder bei den Spesen und so weiter. Wobei, ich sitze ja hier immer nur in Bremen rum, ne? Mich nimmt ja keiner mit. Ich habe damit ja gar nichts zu tun. Aber vielleicht bringe ich mich irgendwie ins Gespräch. Mal schauen. Also, du hast es jetzt gerade noch mal gesagt. Mitch Weiser bleibt. Und wo wir gerade bei Rechtsaußen sind, drehen wir noch kurz das Transferkarussell. Denn ich würde gerne mit dir auf einen Namen blicken, den Sky ins Spiel gebracht hat. Tim Skarke, der Rechtsaußenflügelstürmer. Derzeit steht er ja als Leihspieler von Union bei Darmstadt unter Vertrag. Wie heiß ist das Gerücht denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Also sicherlich ein interessanter Spieler, das kann man nicht anders sagen. Hat natürlich jetzt eine unbefriedigende Saison erlebt, eben beim klaren Absteiger. Ist aber sicherlich jemand, der eben in diese Kategorie gehört. Nicht oberstes Regal, aber trotzdem jemand, der weiß, wie die Bundesliga funktioniert und so einen Kader stärken, beziehungsweise ja vielleicht auch ein bisschen Druck von hinten machen kann. Du hast eben einen Marco Grüll, der auf jeden Fall kommt. Du hast einen Justin Ginmar, der wie gesagt eben hoffentlich bleibt. Dann hast du da vorne noch mit Kovnatski und Duxch Stand jetzt Spieler, die auch hoffen, dass sie noch mehr Tore erzielen, als es jetzt in der vergangenen Saison der Fall war. Das kann natürlich alles super interessant werden, aber ich glaube, da werden demnächst noch Namen gespielt werden, von denen wir noch gar nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie vielleicht sogar möglich sind. Ist mal gucken. Ich glaube nicht, dass es diesmal, aber vielleicht liege ich da auch völlig falsch, nochmal so eine Navigator-Nummer gibt, wo man plötzlich so den ganz großen Namen aus dem Hut zaubert. Ich glaube, dass da diesmal auf andere Aspekte mehr Wert gelegt wird. Also lieber echte Teamplayer in der Breite als den einen großen Namen, an dem die ganz große Hoffnung hängt.
Ja, also das bleibt auf jeden Fall spannend. Die Deichstube ist da ja sowieso dran, das ist ja klar. Sag ich deshalb, weil wir uns nämlich jetzt verabschieden. Ne? Das war der letzte Nachspieldeich vor der Sommerpause. Und um ehrlich zu sein, ich falle jetzt erstmal in ein schwarzes Loch, so ganz ohne Werder. Das wird ziemlich hart. Für dich geht's ja weiter, weil du berichtest ja trotzdem. Ne?
Ja, also ein bisschen was ist zu tun. Bei der EM bin ich auch dabei. Und dann ist ja bald schon wieder Trainingslager. Also ich werde es überleben, bis es dann endlich wieder richtig um Punkte geht.
Wer von euch wird denn im Trainingslager sein?
Kollege Björn Knips und ich sind in Österreich vor Ort und da werden wir euch sicherlich auch mit allerlei Infos versorgen. Ich bin auch schon ganz gespannt auf die Neuen, die dann da hoffentlich alle mit dabei sind und sich vorstellen werden. Das ist ja immer das ganz Besondere an so einem Trainingslager. Dann werden die da vorgestellt, dann gibt es da schöne Presserunden. Und für die Fans ist natürlich auch immer toll, diesmal ja wieder komplett in den Ferien. Man kommt richtig nah dran an die Mannschaft. Also das ist immer schon ein besonderes Event da im Zillertal.
Oh, stark. Ich bin neidisch. Das wird auf jeden Fall super. Hier ist es jetzt mal an der Zeit, Danke Danke zu sagen an das super Team. Denn was wir quasseln, das müssen andere ja auch noch verpacken. Dennis und Löwi, danke, dass ihr das immer so gut macht. Und danke auch an die Onliner der Deichstube, die uns eure Nachrichten zukommen lassen und sowieso immer ansprechbar sind, sogar nachts um 3. Und an das Dreierhirn der Deichstube, Daniel, Björn und dich. Mehr Expertise geht ja gar nicht, ne? Und ich kann mir wirklich fast nichts Schöneres vorstellen, als mit euch über Fußball zu schnacken. Das ist so schön.
Oh, vielen, vielen Dank. Dann aber natürlich auch ein ganz dickes Dankeschön an dich, dass du dich immer nach den Spielen auch gerne mal zu nachtschlafender Zeit aus dem Bett schälst, um mit uns hier irgendwie nochmal das Spiel Paroli laufen zu lassen, hat früher mal ein ehemaliger Profi gesagt. Also macht mega viel Spaß. Ich habe richtig Bock und danke natürlich auch an die Fans, dass sie sich so toll beteiligen.
Ja, genau. Das habe ich nämlich hier noch als letzten Satz, ne? Weil ihr tragt uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Also danke für eure Treue, für euer Dabeisein. Ich freue mich immer wieder, wenn ich den einen oder anderen von euch mal kennenlerne. Das war jetzt der Fall nach den letzten beiden Heimspielen. Total schön. Von daher, auch hier fällt mir der Abschied wieder sehr schwer. Aber wir sind ja dann wieder für euch da. Vielleicht auch zwischendrin mal, ne? Also je nachdem, was so für News reinkommt, vielleicht werden wir die euch nochmal bündeln und dann gibt's nochmal so ein Spezial oder so. Müssen wir mal gucken. Muss ich mal mit Chefe sprechen, mit dem Knipser. Der zieht da ja die ganzen Strippen. Eins ist klar, wenn euch zwischendrin was bewegt oder umtreibt, dann gerne per WhatsApp an die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe, 5 Sterne Deluxe da. Ihr wisst, darunter machen wir es nicht. Danke für euer Dabeisein. Habt einen grandiosen, tollen Sommer. Wir sehen uns wieder und hören uns wieder in der nächsten Saison. Macht weiter so. Cheers vom Nachspieldeich, zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall dort, wo es diese Podcasts so gibt. Malte, merci.
Bis dann. Ciao.
Ciao.